Fertig kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna. Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann sie wirklich so sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Rot und Schweiß. Und wenn die Kamera ein bisschen schwenkt, dann seht ihr, die drei Kapitäne sind zu Gast. Zwar Flo Kastenmeier, Marcel Sobotka und André Hoffmann. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und euch meinen Fragen stellen werdet.
Sehr gerne, hallo.
Cello, schön, dass du auch da bist. Du hast ja leider gerade ein bisschen Pech gehabt, was natürlich für alle Fortuna-Fans schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass du leider schon wieder eine Verletzung hast. Aber danke schön, dass du trotzdem gekommen bist. Das freut uns natürlich sehr.
Ja, kein Problem. Also Fußball ist immer noch ein Kontaktsport und da kommt sowas schon mal vor.
So ist das wohl. Und Daumen drücken, dass es nicht so lange dauert natürlich. Es wird ja gerne immer von Blöcken gesprochen. Also der Coach macht das immer besonders gerne hier in der Pressekonferenz. Und jetzt ist der erste Block sozusagen hier abgeschlossen, weil jetzt Länderspielpause ist. Wie bewertet ihr denn den ersten Block?
Super.
Du findest ihn gut?
Ja, bis auf den Pokal, glaube ich, ist er uns ganz gut gelungen. Aber
du musst schon ein bisschen differenzieren, glaube ich. Jetzt der Flo macht es ein bisschen salopp, aber die Punkte in der Liga stimmen, glaube ich. Also so die Leistung in den Spielen war durchwachsen, glaube ich. Jetzt gegen Ulm ein paar Probleme gehabt, im Pokal halt ein paar Probleme gehabt. Wo man dann trotzdem nochmal unterscheiden muss. Jetzt gegen Hannover natürlich ein Topspiel gehabt, muss ich sagen. Also das, was die Jungs da auf dem Platz gemacht haben, das war schon gut. Klar, Luft nach oben ist immer noch, aber im Endeffekt geht es darum, die Punkte einzufahren. Und das haben wir jetzt in der Liga gut gemacht. Und da müssen wir auf jeden Fall dann, oder wollen wir dann dran anknüpfen.
André, kannst du dich anschließen?
Total. Ich finde Pokal abhaken. Ich finde, es ist auch keine Überraschung. Ich finde, man kann in Dresden ausscheiden. Klar geht es dann immer um die Art und Weise. Die waren nicht gut, aber ich finde, dass man in Dresden grundsätzlich ausscheiden kann. Das ist ein sehr schweres Los für die erste Runde, finde ich. Und Liga bin ich total bei Cello. Ich glaube, dass die Punkte sehr gut sind. Und die Leistungen waren sicherlich so, dass man immer noch Luft nach oben hat. Und trotzdem schon 10 Punkte in der Liga zu haben von möglichen 12, glaube ich, ist wirklich gut und wird uns Selbstvertrauen geben für die nächsten Aufgaben.
Das Echo nach dem Ausscheiden in Dresden war natürlich schon relativ groß. Ich glaube, aus zwei Gründen. Zum einen, weil es eben letztes Jahr so weit ging und ihr so lange dabei wart. Und weil eben dieser Pokal in Düsseldorf irgendwie, der ist irgendwie immer noch mal was Besonderes, weil eben die letzten Titel, zwar ist auch schon ewig her, aber irgendwie sehen die Fans die Fortuna halt immer noch als Pokalmannschaft an. Seid ihr davon immer noch überrascht, wenn dann so ein Echo so groß ist nach so einem Ausscheiden?
Ich fand's auch extrem. Ich fand's auch zu extrem, meines Erachtens. Sicherlich war die Leistung in dem Spiel nicht gut und wir sind auch nach dem Spiel völlig zu Recht ausgeschieden, aber nochmal, es ist ein sehr schweres erstes Pokallos in Dresden und mir war das Echo ein Stück weit zu groß. Ich denke auch, dass der Hauptgrund war die letzte Saison, wo wir dann bis ins Halbfinale gekommen sind. Aber wenn man ehrlich ist, haben wir da auch in Unterhaching standen wir mit einem Bein schon im Aus. In Magdeburg waren wir auch gefühlt schon raus. Also man muss diesen Pokal immer mit viel Demut sehen. Und das, was wir letztes Jahr erlebt haben, war herausragend. Es ist deshalb so schade, dass wir raus sind, weil uns diese Pokalsaison letztes Jahr extrem zusammengeschweißt hat, weil wir einfach Reisen hatten, die unvergessen waren. Und deswegen ist es sehr, sehr schade. Und trotzdem glaube ich, dass es irgendwo dann auch ein Ausscheiden ist, was man akzeptieren muss.
Flo, du hast jetzt das erste Mal miterlebt, dass die Fortuna so früh da rausgeflogen ist von diesem Echo. Warst du auch so überrascht?
Ich habe es gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt nicht mal dahergesagt. Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass es so groß war. Aber na klar, es ist sehr frustrierend. Also wir selber saßen Montag früh dann in der Kabine zusammen und wollten uns darüber unterhalten. Aber es fiel so wirklich schwer, auch Worte zu finden, die da passen, weil es echt eine sehr schlechte Leistung war. Aber ja, letztendlich können wir uns jetzt vollen Fokus auf die Liga legen und dann müssen wir uns damit abfinden. Und ich glaube, tut uns vielleicht auch ganz gut. Die Pokalreisen waren natürlich sehr, sehr schön, aber brauchen ja nicht in der Vergangenheit da jetzt leben, sondern nach vorne blicken und unseren eigenen Pokal jetzt mit der Liga machen.
So ist das. Es gab jetzt vor dem Hannover-Spiel, Cello, vielleicht die Frage erstmal an dich, sehr viel Unruhe auch so im Umfeld rund um diese ganzen Transfermarktgeschichte. Es lag ja jetzt alles sehr, sehr unglücklich, um es mal so zu sagen, dass halt sozusagen fast während des Spiels auch Ende des Transfermarktes war. Am letzten Tag gab es nochmal ganz viel Bewegung, auch bei der Fortuna. Der Trainer hatte in der Pressekonferenz gesagt, er versucht das komplett fernzuhalten, weil er seine Aufgabe ist, es sich jetzt auf dieses Spiel zu konzentrieren, euch auf dieses Spiel vorzubereiten. Aber in der Kabine ist es natürlich Thema, hat er gesagt. Hast du das so wahrgenommen? War das Thema bei euch in der Kabine? Hat man darüber gesprochen?
Ja, unter der Woche, klar. Wenn Aro dann nicht beim Training dabei ist, dann kriegt man das ja schon mit. Aber man kriegt ja dann nicht mit, wer dann eine mögliche Alternative ist oder wen man dann verpflichtet oder sowas. Das ist ja auch gar nicht in unserem Zuständigkeitsbereich, sondern wir können ja auch irgendwo nur das beeinflussen, wo wir auch irgendwo Macht drauf haben. Und das ist ja dann eben das Spiel gegen Hannover. Und wenn du dann unter der Woche irgendwie am Mittwoch dann mitkriegst, dass Au nicht trainiert, du aber weißt, du hast zwei Tage später das Topspiel gegen Hannover, dann bist du da auch Sportler genug, um dann zu wissen, ja, die Gruppe, die hier ist, ist stark genug, das Spiel zu bestreiten, die ist stark genug, das Spiel zu gewinnen auch. Und dann war der Fokus klar nur da drauf und das ist uns ja dann auch gut gelungen.
War das so ein bisschen vielleicht auch, ich möchte nicht sagen, trotz Reaktion ist vielleicht zu viel gesagt, aber so dieses, also wir sind stark genug, trotzdem Hannover zu schlagen, dass das vielleicht auch so ein kleiner Faktor für war, dass ihr so ein Spiel abgeliefert habt, zu den Leuten einfach zu zeigen, egal wer da jetzt noch kommt, auch diese Truppe ist stark genug, um gegen Spitzenteams, und das ist Hannover ganz klar, eben mitzuhalten und die auch zu schlagen?
Ja, glaube ich schon. Also grundsätzlich ist das immer ein Thema, was für die Außenwelt viel größer ist als für uns. Transferfenster, wann schließt es, wer kommt noch? Gerade nach den Jungs, die wir abgegeben haben mit Yannick und Christos, war natürlich dann im Umfeld große Nachfrage, wer dann die Nachfolger werden. Das mit Aro, klar, beschäftigt uns, weil er nicht beim Training dabei war und die letzten Monate ein wichtiger Spieler für uns war. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass in den letzten ein, zwei Tagen vor dem Spiel so eine kleine Jetzt-erst-recht-Mentalität entstanden ist. Wir mussten natürlich improvisieren im Spiel, klar, wir mussten einiges verändern. Aber hatte das Gefühl auch, dass wir für uns beschlossen haben, dass die Mannschaft, die da auf dem Platz steht, plus die dann dazukommen, die reinkommen, die auf der Bank sitzen, stark genug sind, um Hannover zu Hause zu schlagen. Und das ist gut gelungen und das ist, glaube ich, für den gesamten Kader ja ein großer Erfolg.
Flo, jetzt weiß ich, dass du jetzt nicht so der Social-Media-Mensch bist, aber trotzdem hast du nach dem...
Ist er doch wieder jetzt. Also.
Ja, ich war ganz überrascht, dass er jetzt so ein bisschen Auftritt bei Instagram und so hat. Aber eigentlich ist er nicht so unbedingt dein Lieblingskind. Aber trotz alledem hast du nach dem Spiel erstmal geschaut, so, wer ist denn jetzt eigentlich noch gekommen? Wen haben wir denn jetzt? Wer sind denn meine neuen Teamkollegen?
Ja, ich wurde in der Mixzone auch schon gefragt und ich hatte ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich immer noch nicht alle drei Namen. Zwei sind ja schon wieder weg auf der Nationalmannschaftsreise. Das ist natürlich etwas ungünstig, aber wir haben es in der Vergangenheit schon geschafft, die Jungs relativ schnell einzugliedern. Und ich glaube, wird jetzt auch nicht schwer fallen. Und ja, jetzt liegt es an ihnen, wann sie von der Nationalmannschaft zurückkommen und wie offen sie auch sind für uns. Wir sind auf jeden Fall sehr offen. Wir freuen uns auf die Jungs, auf ihre Qualität. Haben sie ja im Spielersatztraining anscheinend auch schon gezeigt, was sie können. Und dann gucken wir mal.
Also ich habe mal nachgeschaut. Marcel, du bist am längsten bei der Fortuna seit 2015. André seit 2017 und Flo seit 2019. Man kann von euch allen dreien behaupten, ihr kennt den Verein in fast allen Facetten schon. Jetzt kommen drei Neuzugänge. Was erzählt ihr denen, wenn die kommen von dem Verein?
Boah, am besten gar nichts.
Sollen sie selber ihre Erfahrungen machen oder was?
Ja.
Normalerweise sprichst du ja mit dem, was du am besten kannst, und das ist ja eben auf dem Platz. Also klar wird er erstmal nicht rundherum fragen, wie ist die Stadt, wie ist das, sondern erstmal müssen die Jungs ankommen. Ich spreche nicht die deutsche Sprache, von denen müssen das wahrscheinlich auch erstmal lernen. Das ist erstmal so der erste Moment, dann wirklich auf dem Platz stattfindet, ne? Dass die sich da gut einkommen, dass die sich da wohlfühlen, dass die das System verstehen und dann erstmal die Leute kennenlernen. Die kennen ja keinen einzigen Namen von uns, dass dann so dieser soziale Kontakt erstmal so wahrscheinlich im Vordergrund steht. Und dann müssen die sich das Bild einfach selber machen. Also ich glaube nicht, dass man alles immer großartig erklären muss, sondern wenn die dann die erste Auswärtsfahrt in Berlin haben, dass sie da das erste Mal die Fans wahrnehmen können und dass sie hier durch die Stadt gehen und dann werden sie wahrscheinlich auch erkannt. Ich meine, es ist ja so, dass da auch viele Fortuna unterwegs sind, das auch mitgekriegt haben, dann vielleicht angesprochen werden. Also man muss nicht immer alles bis ins kleinste Detail erklären, wie irgendwie was stattfindet oder wie irgendwas passiert, sondern das kommt ja irgendwo von ganz alleine. Man ist Fußballer, man hat schon in mehreren Vereinen gespielt und das ähnelt sich ja dann doch auch irgendwo.
André, siehst du es deine Aufgabe an als Kapitän, ein bisschen aktiv auf so Neuzugänge zuzugehen?
Nicht unbedingt. Flo hat es angesprochen, wir sind eine Gruppe, die es neuen Spielern extrem einfach macht, sich zu integrieren. Ich meine, im Vorfeld, vor so einem Transfer, finden ja auch schon einige Gespräche statt, wahrscheinlich mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor, ich weiß nicht, mit dem Sportvorstand. Also die werden schon ihre Informationen eingeholt haben über den Verein. Und ich glaube, an uns liegt es dann nur, die Jungs gut zu integrieren, dass sie sich schnell wohlfühlen, weil ich glaube, dass es immer wichtig ist, sich wohlzufühlen, um auch seine Leistung zu bringen. Dadurch, dass sie nicht Deutsch sprechen, sondern ihre Sprachen, glaube ich, haben wir ein paar Jungs in der Mannschaft, die ihnen wahrscheinlich mehr helfen werden. So, Isaac wird verantwortlich sein, für seinen neuen Partner so und ich glaube, der Sechser spricht Französisch nur, ist Gabo natürlich da. Also so werden die Fuß fassen, sich mit den Jungs unterhalten und dann geht sehr, sehr viel um Fußball. Also das, was Cello sagt, auf dem Platz dann zu verstehen, wie wir Fußball spielen wollen, da geht es dann hauptsächlich darum und alles andere. Wie gesagt, das ist bei uns, das war damals schon nicht anders, 2017, als ich dazu gekommen bin und das hat in den letzten Jahren immer wirklich gut funktioniert, dass sich die Neuen sehr, sehr schnell sehr wohlfühlen bei uns.
Man sagt ja immer, Kapitäne sind so der verlängerte Arm des Trainers auf dem Feld, das sagt man ja immer. Aber gleichzeitig seid ihr ja auch ein Stück weit für die Belange der Spieler natürlich zuständig. Ist das ein schwieriger Spagat, findet ihr?
Die machen ja nichts mehr, alles ich.
So, dann erzähl, was machst du denn?
Nee, wir teilen uns das, glaube ich, ganz gut auf. Ich mache so ein bisschen das organisatorische Mannschaftskasse, was bei den Jungs so anfällt. Und in der Kabine erhebt André dann manchmal das Wort oder Cello, wenn André dann nicht spielt oder gespielt hat. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute Kombo, sodass sich jeder wohlfühlt. Das, glaube ich, an keiner Ecke fehlt, was das Materielle angeht oder was auch die Kommunikation angeht. Glaube ich, sind wir ein ganz gutes Team.
Kommt das denn vor, dass Spieler auf euch zukommen und irgendwie das Gespräch suchen mit euch?
Ja, schon, aber ich glaube, das liegt gar nicht daran, dass wir jetzt die Kapitäne sind, sondern natürlich gibt es Fragen, gerade über Fußball. Cello gesagt hat, da geht es natürlich viel darum, aber ich finde, dass dieses Thema Kapitän mir oft auch ein Stück weit zu groß gemacht wird. Ich glaube, dass es niemand alleine hinbekommt, so eine Mannschaft zu führen und das war auch schon in der Zeit, bevor ich jetzt Kapitän wurde, hier der Fall, dass man das einfach auf mehrere Schultern verteilt hat. Und das ist aktuell auch der Fall. Auch jetzt im Sommer war mir das Thema eigentlich viel zu groß. Ich wurde so oft darauf angesprochen oder damit konfrontiert, ob ich Kapitän bleibe. Ich finde, das ist gar nicht so wichtig. Wir haben so viele Jungs und da gehören die beiden definitiv dazu, die auch diese Rolle des ersten Kapitäns bekleiden können, ohne Probleme, weil sie in der Vergangenheit hier sich extrem gut eingebracht haben, weil die Leistung auf dem Platz stimmt. Und deswegen wird mir das Thema immer viel zu groß gemacht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man es auf mehrere Schultern verteilt. Und da sind es nicht nur wir drei, da haben wir auch Jungs, die sonst noch im Mannschaftsrat sind, die sich da voll einbringen. Und da geht es darum, dass sich die Jungs wohlfühlen, weil nochmal, ich glaube, dass sich jeder wohlfühlen muss, um maximale Leistung zu erbringen. Und dafür sind wir natürlich hauptverantwortlich. Und das gelingt uns sehr, sehr gut, vor allem, weil wir uns die Aufgaben ein Stück weit verteilen, auch untereinander.
Wie wichtig ist die Kommunikation unter euch dreien, dass ihr viel miteinander redet über gewisse Themen?
Also wir sind da echt ein eingespieltes Team, würde ich sagen. Also so viel brauchen wir da gar nicht abstimmen, weil vieles relativ klar ist. Aber klar, gerade in Situationen, wo es nicht so gut läuft, wo es mal brenzig wird, wo ein bisschen mehr Wind von außen kommt, geht es natürlich darum, dass wir so gut kommunizieren, dass wir relativ wenig an die Mannschaft heranlassen. Und das gelingt uns relativ gut, glaube ich.
Jetzt hat der André gerade schon gesagt, es ist wichtig, das auf viele Schultern zu verteilen. Trotzdem gibt es ja so eine Art, Führungsstil, vielleicht zu viel gesagt, wie man da vorgeht in der Mannschaft. Ist dann eine gewisse Ausgewogenheit wichtig, also dass man eben nicht immer nur laut wird in der Kabine, sondern eben auch mal die leisen Töne findet? Wie seht ihr das?
Also grundsätzlich glaube ich, dass wir alle drei die gleiche Sprache sprechen, aber eine andere Art und Weise haben, das auch wiederzugeben. Also dass jeder Spieler da, glaube ich, vielleicht so seinen Favoriten hat, mit dem er dann hingeht, mit dem er spricht, mit dem er sich vielleicht besser versteht. Aber ich würde das Ganze auch gar nicht so groß machen, dass das dann praktisch wie eine Pyramide ist, wir sind die Spitze, unten ist dann der Rest des Teams, sondern dass alles irgendwo auf einer Ebene stattfindet, dass auch irgendein junger Spieler, der hochkommt, kann genauso gut sein Wort an uns richten, als es umgekehrt ist. Klar kommen dann die Jüngeren eher auf uns zu und sprechen mit uns, fragen irgendwas, weil wir halt schon ein bisschen mehr Erfahrung auch haben mit dem Umgang mit manchen Situationen und sowas, aber trotzdem hat da jeder das Recht, irgendwo uns was zu sagen und uns auf irgendwelche Sachen hinzuweisen, die vielleicht nicht so gut laufen. So, das ist ja das, was Hoffi schon gesagt hat. Das ist eine total flache Hierarchie, was Vorteile birgt, was Nachteile birgt, aber wir sind damit gut gefahren und ich glaube, da gehört gar keine Geheimzutat dazu, ob du mal laut, mal leise oder sonst was machst. Es ist immer situationsabhängig und da gibt es kein richtig oder falsch, wie man was angeht, sondern es ist immer nur eine Gruppe von Menschen, die irgendwo ja ihr eigenes Leben hat, wie es irgendwo stattfindet. Und das ist gar nicht mit dem Plan hingelegt, mit wir machen morgen das und das, sondern es entwickelt sich einfach.
Trotz dieser flachen Hierarchie, die du angesprochen hast, habt ihr aber ja qua eures Amtes eine gewisse Verantwortung, die ihr da übernehmt. Gehört das da auch dazu oder ist das schon vorgekommen, dass ihr auch mal das Gespräch mit dem Trainer suchen müsst, wenn ihr der Meinung seid, das läuft hier gerade ein bisschen in die falsche Richtung oder das und das ist vielleicht nicht so gut umgesetzt worden?
Wir sind im ständigen Austausch mit dem Trainer, weil wir irgendwo auch das Bindeglied sind. Klar, wir sitzen regelmäßig zusammen mit dem Mannschaftsrat und mit dem Trainerteam, wahrscheinlich jetzt wieder in der Länderspielpause irgendwie. Dann sammeln wir natürlich ein, ne, was beschäftigt die Jungs, gibt es Themen, Fußball inhaltlich, gibt es drumherum ein paar Themen, die irgendwie angesprochen werden müssen. Dann filtern wir ein bisschen, ne? Alles muss man auch nicht an den Trainer herantragen. Schauen, was wir vielleicht schon von unserer Seite her erledigen können, ob überhaupt alles erledigt werden muss. Sondern treten wir damit an den Trainer heran. Und der Trainer ist da auch extrem kommunikativ, also ist da auch extrem offen, wenn wir Themen haben. Und so ist dann meistens der Austausch, dass die Jungs an uns herantreten und wir dann entscheiden, okay, was macht wirklich Sinn, mit dem Trainer zu besprechen und mit dem Trainerteam und was lassen wir hin umfallen.
Es ist ja, glaube ich, ja, selbsterklärend, dass bei 23, 24 Leuten, die in so einer Mannschaft sind, vielleicht noch ein bisschen mehr, dass jetzt nicht jeder mit jedem gleich gut klarkommt, sondern dass es natürlich gewisse Gruppen gibt, die immer miteinander zu tun haben, die sich auch so privat vielleicht gut verstehen. Das ist auch, denke ich, gut so. Nur das darf natürlich auch nicht zu sehr sein, ne? Sondern also man darf sich auch nicht zu sehr separieren als Gruppe. Ne? Wie schafft man das zu verhindern? Gibt es da ein Rezept für?
Die Frage ist, ob man es verhindern muss. Also wenn etwas negativ aufkommt, dann muss man natürlich dann einschreiten. Also es muss schon grundlegende Regeln geben, dass man eben dann nicht übers Ziel hinausschießt, dass wenn irgendwie mal irgendwas falsch läuft, dann muss man, wenn es beim Essen zu lautes Gelächter gibt oder sonst was, wenn nur Quatsch gemacht wird, dann muss man da schon natürlich auch irgendwo mal eingreifen und halt einmal sagen, ja, bleib mal ein bisschen ruhiger jetzt oder pass mal ein bisschen besser auf, dass die Materialien eingeräumt werden oder keine Ahnung was, aber das haben wir jetzt, glaube ich, nicht, dass es da eine totale Gruppenbildung gibt, weil jeder von uns hat eigentlich einen relativ guten oder hat einen guten Charakter, es passt alles zusammen, wir haben keinen Stinkstiefel bis jetzt in der Mannschaft, der da irgendwo, wenn mal was Schlechtes läuft, wo er dann mit einer Flöppe irgendwo sitzt, sondern das ist schon alles sehr ausgewogen und deswegen Grüppchenbildung, klar, in der Extremform ist es negativ, aber wie Hoffi schon gesagt hat, also man muss Spaß dran haben und wie hast du Spaß, wenn du da gute Kumpels hast, mit denen du rumhängst und mit denen du auch erfolgreich irgendwo in den Sport nachgehen kannst.
Wie ist das mit so Teambuilding-Maßnahmen, wie es immer so schön heißt? Wird das von oben aufgesetzt oder kommt das eher meist aus der Mannschaft, solche Geschichten? Flo, weiß ja nicht gern dazu.
Ja, wir haben ja eine Brücke gebaut in Bad Leonfelden, die hat uns ja gut zusammengeschweißt, wir haben es alle überlebt.
Das ist schon mal gut, ja.
Aber natürlich gucken wir schon, dass wir da als Team ab und zu was machen, aber ich finde, das ist manchmal auch gar nicht notwendig. Also man muss jetzt nicht unbedingt irgendwas erzwingen, weil es ja eh schon da ist. Also wir sehen uns jeden Tag. Und natürlich macht man dann vielleicht mal den einen oder anderen Mannschaftsabend, wenn es zeitlich passt. Aber jetzt Länderspielpause sind auch wieder 5 Spieler weg, brauchst du auch nichts machen. Dann war jetzt letzte Woche oder jetzt am Wochenende ein Familienevent, wo sich alle Familien getroffen haben und die neuen Spieler auch die Familien kennenlernen konnten. Das ist natürlich schon wichtig, aber trotzdem muss man da nichts auf Zwang irgendwie organisieren. Nur, dass die Jungs dann zusammensitzen. Aber die eigentlich teils gar keinen Bock drauf haben. Also das sollte schon gut überlegt sein und das ist dann auch nicht von oben vorgegeben, sondern das machen wir dann als Gruppe, gucken, was macht Sinn, wann macht Sinn und dann ja, sitzen wir da, gucken Fußball, das ein oder andere Kaltgetränk vielleicht auch und ja, ein bisschen Spaß.
Gut, auf die Art und Weise kommen natürlich Neuzugänge dann schnell in so ein Mannschaftsgefüge rein. Ne? Das ist natürlich ein guter Zeitpunkt dann.
Ja, definitiv. Ich meine, jetzt die Veranstaltung mit den Familien ist natürlich dann auch für die Partnerin der neuen Jungs wichtig, ne? Dass sie die unsere Frauen kennenlernen, weil sie sich dann auch bei den Heimspielen begegnen, ne? Dass die Gesichter dazu haben, weil die müssen sich genauso wohlfühlen.
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, ne? Eben, dass eben die Partnerin oder vielleicht die Familie eben auch sich sofort wohlfühlt. Ne?
Das ist richtig. Jetzt verpflichten wir natürlich immer sehr, sehr junge Spieler in den letzten Jahren. Also nicht alle sind davon vergeben. Aber nee, die sind, geht natürlich darum, dass die Frauen sich dann auch wohlfühlen, ne? Ganz klar. Deswegen diese Veranstaltung, dass man auch ein Gesicht dazu hat. Und dann sehen sich ja die Familien auch oft bei den Heimspielen in der Loge. Aber ja, ist genauso wichtig, dass die sich wohlfühlen, ganz klar.
Flo, du hast den Spitznamen Kassenmeier, habe ich mir sagen lassen. Du warst für die Mannschaftskasse zuständig, bist es immer noch, habe ich gerade rausgehört. Wer zahlt am meisten?
Ja, dieses Jahr haben wir natürlich mit Noam Bamba einen Wahnsinnskandidaten, der die Kasse ordentlich füllen wird. Also der darf demnächst auch ans Glücksrad, wenn er noch einmal zu spät kommt.
Was ist das Glücksrad? Das musst du direkt mal aufklären.
Ja, die Verspätungen haben sich ja ein bisschen gehäuft und deswegen muss man da ein neues System einführen. Und beim 5. Mal zu spät kommen, ja, gibt es dann ein kleines Drehrad und da stehen dann verschiedene Sachen drauf. Und dann hat er, ja, also wenn er ganz viel Glück hat und ein bisschen nachdenkt, dann, wovon ich nicht ausgehe, dass es machen wird, weil er, ja, mehr sage ich jetzt nicht, ja, dann hat er vielleicht Glück. Und muss gar nichts zahlen oder er hat halt echt ein bisschen was noch Wasser aus dem Portemonnaie.
Aber ich höre schon raus, da stehen nicht nur Summen drauf, sondern auch andere Strafen.
Nee, wir haben eigentlich fast gar keine Summe draufstehen. Also nur die Summe wird dann dreifach bezahlt. Das ist, glaube ich, das Einzige. Wir haben Sachen wie Kinderkrebsklinik unterstützen mit einer Spende oder ja, wir brauchen ein neues Airbike für den Kraftraum. Wir haben da ein paar Sachen draufgeschrieben, die auch für den guten Zweck sind. Das ist für uns auch ganz wichtig und ist dem Trainer auch wichtig, dass wir das nicht vernachlässigen. Und das ist dann immer eine ganz gute Gelegenheit, wenn sie da eh schon ein paar Sachen gemacht haben, dass sie da dann noch ja, was Gutes machen. Und sonst, ja, Jamil, aber er ist ja noch verletzt, aber hat es trotzdem schon geschafft, ein bisschen was einzahlen zu müssen. Und ja, wird schon einiges zusammenkommen.
Cello, André, was war das Letzte, was ihr zahlen musstet? Wisst ihr das noch?
Elfmeter verschossen.
Das ist eine Strafe schon direkt.
Ja, wir haben uns jetzt aufs Dresden-Spiel vorbereitet.
Ja.
Musste jeder einen Elfmeter schießen. Ich glaube, man musste dann zahlen, wenn man nicht getroffen hat. Aber ein kleiner Betrag. Ansonsten komme ich eigentlich...
Du hast schon 4 Tunneler gehabt, die ich, ja.
So, ja, sowas vielleicht. Beim Kreisspiel mal einen Tunnel bekommen, aber so zu spät kommen, also das passiert mir eigentlich nicht. Bin dann auch eigentlich zu Hause immer recht früh wach, wegen meiner Tochter. Also das passiert mir nicht. Sowas zahle ich dann auch lieber wie eine Verspätung, ja.
Cello, du?
Ich glaube, bei mir war es tatsächlich zu spät kommen. Ja. Ja, ich glaube, letzte Woche. Aber da war relativ viel los auf der Autobahn und dann
kann man. Stimmt, du hast auch noch eine gewisse Anreise. Ne?
Ja, dann. Ja.
Aber das ist keine Entschuldigung. Nee, also, eine Vollsperrung zahlt man halt trotzdem. Ja, klar, ja, klar.
Ja, muss sich früh informieren. Als junger Spieler gerade, also früher saß ich 2 Stunden vor Treffpunkt in der Kabine und habe gewartet, bis der Erste kommt. Hauptsache, ich war da. Da habe ich mir schon in die Hose geschissen. Aber ja, darum die Zeiten ja auch, ändern sich.
Darum geht es ja auch, eine gewisse Disziplin reinzubekommen, gerade bei den jungen Spielern. Also ich glaube, es ist natürlich auch so ein Generationswechsel, aber als wir in dem Alter waren, also da sind wir nicht zu spät gekommen, weil dann hätte es wahrscheinlich nochmal andere Strafen gegeben. Und ich glaube, dass es darum geht, eine gewisse Disziplin reinzubringen. Und da sind solche Dinge dann bei den Jungs ja, lehrreich.
Mit Sicherheit. Ich vermute auch mal, weil du sagst, 3-mal getunnelt, 4-mal getunnelt hier, das kriegst du ja gar nicht immer unbedingt mit, weil du ja vielleicht gerade selber in deinem torwartspezifischen Training gerade bist. Aber wahrscheinlich, da kommen die Leute von selber, ne?
Müssen sie, weil wenn sie es nicht kommen, dann kostet es doppelt. Und,
also, musst du das selber melden? Ich bin heute 3-mal getunnelt.
Im besten Fall machst du das, weil sonst wird es jemand anders tun, anonym, und dann zahlst du schon doppelt. Ne? Also bist gut daran. Ja,
es gibt natürlich auch Kandidaten, die sammeln das dann 2 Wochen und sagen dann in der dritten Woche, ich habe da 2 Tunnel bekommen und da habe ich noch eine Runde gehabt. Aber solange sie sagen, ist mir das am Ende egal.
Wo wir gerade beim Thema Geld sind, was ja mit Sicherheit auch eine Aufgabe, ich weiß nicht, von euch allen dreien oder nur einer ist, Prämienverhandlungen mit dem Verein. Müsst ihr die führen? Führt ihr die? Wer macht das? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, es geht ja grundsätzlich nur um den DFB-Pokal. Haben wir einen Mannschaftsrat. Oftmals macht es dann auch keinen Sinn, mit 5, 6 Leuten hochzugehen. Das sind dann tatsächlich wir drei, die hochgehen vor den jeweiligen Runden. Und dann verhandeln hört sich fast zu extrem an, weil es eigentlich in den letzten Jahren dann immer sehr ähnlich war. Und das übernehmen wir dann, informieren dann die Mannschaft rechtzeitig. Ja, so läuft das meistens ab. Und dann gibt es in der Vorbereitung noch ein paar andere Themen, wie es aussieht mit den Dauerkarten, welchen Logen sitzen die Familien. Also das sind so die Themen, die wir dann abarbeiten. Das ist dann nichts für die große Runde. Das machen wir dann und informieren dann die Jungs.
Ist das bei Auswärtskarten, hättet ihr da auch theoretisch Zugriff für eure Familien? Oder regelt das dann komplett der Heimverein? Müsste man sich an den Heimverein wenden?
Nee, wir haben 25 Freikarten pro Spiel und die werden dann bei Sascha aufgeteilt. Aber wir haben aber, glaube ich, genug Kontingent noch frei, wenn mehr als 25. Also wenn ich in Regensburg spiele, brauche ich schon 20. Wenn Felix in Fürth spielt, braucht er 30. Jetzt sind wir beim KSC eine ganze Tribüne. Also wir kriegen das eigentlich immer gut geregelt und teilen uns da auf.
André, wir haben gerade schon mal kurz darüber gesprochen im Vorfeld. Du bist 2022 Kapitän der Fortuna geworden. Auch wenn du eben gesagt hast, es wird dir ein bisschen zu hoch gehangen, dieses Thema, hast du trotzdem gesagt, das ist schon eine Ehre für dich, ne?
Ist es auch nach wie vor. Also nicht nur aufgrund der Vorgänger, sondern auch, weil ich jetzt schon viele Jahre hier bin, viele Leute im Verein kenne. Und einfach auch diese Gruppe, also damit meine ich jetzt uns als Mannschaft, extrem mag. Und es erfüllt mich mit ganz viel Stolz, die Jungs dann auf den Platz zu führen und da der Captain zu sein. Also nicht falsch verstehen, ne? Das erfüllt mich wirklich mit Stolz und freut mich wirklich, dass ich auch jetzt nochmal das Vertrauen vom Coach bekommen habe. Gerade weil die letzte Saison für mich nicht so einfach war, sportlich auch, habe ich mich sehr darüber gefreut. Mir wird das Thema nur deshalb zu hoch gehangen, weil wir viele andere haben, die es genauso gut machen würden. So. Und das ist dann auch eine Arbeit nicht nur von mir, sondern von der ganzen Gruppe und von uns als kleine Gruppe jetzt mal, weil wir hier drei sitzen. Und deshalb meinte ich, dass mir das ein Stück weit zu groß gehangen wird, weil wir das eh auf mehrere Schultern verteilen. Aber dass mich dieses Amt grundsätzlich so und die Jungs bei den Spielen als Erster rauszuführen, das erfüllt mich mit ganz, ganz viel Stolz. Also das bitte nicht falsch verstehen.
Gerade weil du es gerade angesprochen hast, letzte Saison, gerade die Endphase war schwierig für dich, kann ich mir gut vorstellen, weil du eben nicht mehr auf dem Platz gestanden hast, warst aber Kapitän, hast auch mal gesagt, das hat dich als Kapitän und die Rolle des Kapitäns auch nochmal so ein bisschen vorangebracht, weil du das irgendwie aus einer anderen Warte kennenlernen musstest ein Stück weit. Ne?
Genau, also klar, es war keine einfache Saison, weil ich viel verletzt war und die Spiele, die ich dann zwischen meinen Verletzungen gemacht habe, auch nicht auf dem Niveau waren, wie ich es mir selber gewünscht hätte. So, und wenn die Jungs dann diesen Lauf haben, wie sie ihn gegen Mitte der Rückrunde, Ende der Rückrunde hatten, ohne mich, dann fehlen mir auch die Argumente vom Coach, dass ich am Wochenende auf dem Platz stehe. Und ich glaube, dass es dann, und davon lebte unsere Gruppe auch in der Vergangenheit und auch aktuell, darum geht, sich hinten anzustellen und den Jungs, die spielen, ein gutes Gefühl zu geben. So, gerade weil wir natürlich auch ein Ziel verfolgen oder verfolgt haben. Und da geht es dann darum, den Jungs ein gutes Gefühl zu geben und sich hinten anzustellen. Kannte ich nicht in den vergangenen Jahren, aber musste ich dann in der Zeit auch lernen. Und glaube, dass das dann auch dazugehört, wenn man ein Teamplayer ist, den Jungs ein gutes Gefühl zu geben und trotzdem unter der Woche sich so zu präsentieren, dass falls irgendwie was passiert, verletzungstechnisch, dass der Trainer dann auf dich zurückkommt. Ne? Und, aber wie gesagt, das war nicht so einfach für mich persönlich, aber weil wir so erfolgreich als Gruppe waren, war es für mich ein Stück weit einfacher auch.
Hast du dich eigentlich bewusst im Sommer so ein bisschen zurückgenommen, was auch Interviews angeht, weil du gesagt hast, okay, die Fragen, die da kommen werden, die kann ich mir sowieso schon alle denken und die Antworten sind eigentlich auch völlig offensichtlich, deshalb sparen wir uns das und ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf meine sportlichen Leistungen.
Ja, nur darum ging es, ne? Also eigentlich um nichts anderes, sich auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann, das war eine gute Vorbereitung zu spielen. So. Und ich habe für mich dann nach der Saison dann auch so eine Art Reset-Taste gedrückt, weil es eben sportlich für mich nicht optimal lief. Das hatte Gründe und lag in erster Linie auch an mir. So, und das wollte ich dann verändern und wollte dann in so einer fünfwöchigen Vorbereitung hat man genügend Zeit, genug Training, genug Spiele, um wieder den Finger zu heben und zu sagen, hier bin ich wieder, ne, Coach, an mir kommst du nicht vorbei. So, und das war mein Ziel. Und medial ist ja eh immer viel, ob man redet oder nicht. Und deswegen habe ich für mich gesagt, nutze diese Vorbereitungszeit, um nicht viel zu reden, sondern auf dem Platz zu tun und denke, ist mir im Nachhinein auch ganz gut gelungen.
Wir müssen einmal ganz kurz auf diese, im Endeffekt dann sportlich furchtbare Relegation eingehen. Wir hatten das Interview danach in der Mixzone, du warst völlig fertig, so wie ich dich auch echt noch nie vorher erlebt habe, nachvollziehbarerweise absolut. Euch wird es nicht anders gegangen sein. Es war die große Frage, die glaube ich viele Fans auch gestellt haben, macht das irgendwas mit der Mannschaft? Bleibt da irgendwas von hängen, von so einem Spiel? Die Antwort kann man glaube ich jetzt schon geben, nein anscheinend. Aber wie habt ihr das hinbekommen? Also wie schafft man es, so etwas komplett rauszulöschen und sich wieder auf was Neues zu fokussieren? Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Nach so einer wirklich, also du hast glaube ich gesagt, eine vollkommen brutale, also Fußballsport kann wirklich brutal sein. Nichts anderes ist da ja gewesen, also nach so einer herben Enttäuschung, das alles abzuschütteln, das aus den Kleidern zu bekommen.
Also ich glaube, in erster Linie war es ja dann eine Sache für jeden Einzelnen persönlich. Ich meine, wir haben uns den Tag danach noch gesehen. Und dann ging es ja in die freie Zeit und dann hat jeder irgendwie so seinen eigenen Rucksack mitgehabt zu schleppen und jeder hat wahrscheinlich auch unterschiedlich lange dafür gebraucht und ob der eine das dann jetzt in der Urlaub gemacht hat mit der Familie oder mit Freunden Sport gemacht hat oder keine Ahnung was, das ist ja dann irgendwo jedem selber überlassen. Bei mir hat es auch länger gedauert, also bei mir hat es auch, du hast halt schon immer dich hinterfragt, mit was hättest du anders machen können, wie wäre es gewesen, wenn du das da gemacht hättest, weil die Entscheidungen auf dem Platz sind innerhalb Bruchteil einer Sekunde und wenn du es danach siegst, denkst du dir auch manchmal, was hast du da eigentlich gerade für einen Käse da gemacht, warum machst du das nicht einfach anders? Und in so einem Spiel ist es ja da umso mehr, wenn du, kann man schon sagen, die größte Niederlage der Karriere irgendwo da einsteckst und es hat gedauert, aber irgendwann kommt auch der Moment, wo du dann drüber nachdenkst und überlegst, du kannst es jetzt eh nicht mehr ändern, aber jetzt sind wir wieder beim Thema, was kannst du ändern? Und das ist ja dann eben die Leistung, die du dann in der nächsten Saison wieder machen kannst. Jetzt fangen dann die Pläne wieder an mit, wie bereitest du dich auf die nächste Saison vor, weil Fußball ist schnelllebig. Es ist nicht nur am Wochenende, dass du ein Spiel machst, du spielst komplett Käse und dann du wirst von allen gehasst und am nächsten Wochenende machst du zwei Tore und du bist auf einmal bist Bundeskanzler in Deutschland oder jetzt Bürgermeister von Düsseldorf oder keine Ahnung was. Und Das geht schon relativ schnell. Und da musst du als Sportler dann mental auch so stark sein, dass du dann gestärkt wieder rauskommst, weil sonst gehst du halt so unter in dem Sumpf. Weil das macht eigentlich die Spitzensportler aus, wenn du die Tennisspieler siehst, was Federer, Nadal für Interviews gegeben haben, dass die teilweise mit sich selber gehadert haben, dass sie Selbstzweifel haben. Und das hat Federer immer so schön gesagt, wenn der die höchste Quote nach einem verlorenen Ball, dass er danach den Punkt gewinnt. Und das ist ja dann so dieser Bounce-Back-Moment, dass du aus den größten Niederlagen praktisch die größte Stärke dann wieder ziehst und genau dann wieder dich auf den nächsten Punkt fokussieren kannst. Und das hat mir ein bisschen Halt, oder das hat mir Halt gegeben, dass ich dann den Blick nach vorne gerichtet habe und mich wieder darauf fokussieren konnte, was ich verändern kann. Und das ist halt eben die Vorbereitung, den körperlichen Zustand, den Moment, wie wir dann auch in die neue Saison gehen, weil sobald es wieder losgeht, dann interessiert es eigentlich gar keinen mehr, wie du gegen Bochum gespielt hast, sondern dann ist der Beginn der neuen Liga, dann ist eine neue Mannschaft wieder da mit anderen Leuten. Natürlich war vielleicht noch ein, zweimal das Thema, was passiert ist, aber du kannst es nicht mehr ändern. So, und das ist dann eigentlich das Entscheidende daran, dass du den Fokus darauf legst, was in Zukunft kommen kann und wie du es beeinflussen kannst. Und dann musst du es einfach abhaken.
Ihr seid ja alle drei Familienmenschen. Ich vermute, Flo, bei dir weiß ich es noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach dem Relegationsspiel. Ich glaube, du bist irgendwann raus und hast, glaube ich, deine beiden Töchter im Arm gehabt. Irgendwie, das ist das halt dann, ne? Die Familie fängt einen dann halt auf. Und ich sag mal, eure Kinder, die interessiert das halt herzlich wenig, ne? Wie so ein Spiel ausgegangen ist. Dann, die wollen einfach ihr Leben ganz normal weiterführen. Das hilft einem wahrscheinlich auch dann irgendwann, sich abzulenken. Ne?
Ja, also ich bin direkt nach dem Abpfiff kurz in die Kabine dann, hab da erstmal viele Sachen kurz und klein gehauen und bin dann raus und hab meine Familie gesehen. Und dann hat man erst so realisiert, was wirklich passiert ist. Vorher habe ich einfach nur Wut und Aggressionen verspürt und dann kam so langsam so, oh, jetzt realisierst du erstmal, was kommt das Adrenalin ein bisschen runter und die turnen dann bei uns da oben rum, weil die wissen ja nicht, mit 2 und 4 Jahren, Thiago läuft da rum und will eigentlich nur Fußball spielen, Mila will nur turnen und alle anderen weinen und liegen sich in den Armen und denken, die Welt ist untergegangen. Und dann habe ich die einfach mal gepackt und bin dann auch irgendwo Richtung Parkhaus verschwunden. Die 2, 3 Wochen danach waren schon echt heftig. Und die Kinder haben es aber geschafft, mich abzulenken. Aber trotzdem, jede freie Minute oder wenn es ans Einschlafen ging, liegst du noch 1, 2 Stunden wach und kriegst nochmal die ganzen Zähne in den Kopf. Und war schon echt schlimm. Aber die Familie hat mir persönlich da echt weitergeholfen, weil, ja, am Ende des Tages gibt es schlimmere Dinge. Wir können uns alle glücklich schätzen. Wir sind alle gesund. Wir sind alle privilegiert, den Sport weiterzutreiben. Es wurde keiner rausgeschmissen. Und am Ende, ja, Cello hat es ja jetzt ein bisschen ausführlicher gesagt, ist die Familie, die dich da hochzieht und die neue Saison. Du hast einfach wieder Bock dann, auf dem Platz zu stehen und Fußball zu spielen.
André, ich wollte nochmal Respekt aussprechen dafür, dass du damals, dann, klar, das gehört ein Stück weit zu deiner Aufgabe dazu, dass du dann unten in der Mixzone gestanden hast, weil das war mit Sicherheit nicht einfach. Eben auch die Art und Weise, wie du dann diese Interviews gehandelt hast in so einer Situation, das war ja schon eine ziemlich ausnahme Situation.
Ja, aber ich muss sagen, ich kann mich an keins erinnern, an kein Interview. Ich habe es mir noch nie wieder angesehen. Es war wie im Film dann sowas, irgendwie dann so nebenbei hergelaufen. Aber bei mir ist es eine Mischung aus den beiden, ne? Also, klar macht es irgendwann die Tatsache, dass du es nicht mehr ändern kannst, weicher, ja. Aber so richtig verschwinden tut es nicht. Also mich hat es unfassbar zerrissen, die ersten Wochen, unfassbar. Aber es ist dann die Familie, ne, die einen da hochholt. Ne? Ich weiß noch, die erste Nacht, ich habe keine Minute geschlafen. Ne? Und um 7 Uhr fragt mich meine Tochter, willst du zusammen kneten? So, ne? Also das ist dann so. Und da hat man ja auch eine Verantwortung, ein guter Vater zu sein, weißt du. Und die war nicht mal im Stadion. Der ist völlig egal, was da passiert ist, sie will den Papa haben und zwar voll und ganz, weißt du. Und das war die Wochen drauf dann ähnlich, ne? Also ich hatte das auch so, beim Einschlafen war nachts wach geworden und dann ging das ganze Karussell wieder los, wie oft ich nachts 1, 2 Stunden wach lag, obwohl meine Kleine und meine Frau neben mir geschlafen haben, die haben es gar nicht mitbekommen, da ging es mir genauso. Also mich hat es wirklich zerrissen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie dramatisch aus einem Pokal oder so ausscheidest, sondern eine ganze Saison und fast ja schon die letzten Jahre, wo man das aufgebaut hat und man war so nah dran und ich habe mir auch so oft Gedanken darüber gemacht,
Ich glaube, dass gerade aufgrund des Ergebnisses im Hinspiel es sich so schlecht angefühlt hat, weil man ja gefühlt schon ein paar Tage Bundesligist war, zumindest im Umfeld und drumherum. Und natürlich habe ich mir auch viele Fragen gestellt, was hätte man in den Tagen zwischen den Spielen anders machen können? Hätte man sich mehr darauf vorbereiten können, dass man auch gegen Bochum 0-1, 0-2 hinten liegen kann hier? All diese Dinge, aber man kann sich mehr ändern. Ich habe so viel Mitleid von Menschen bekommen in den ersten zwei Wochen nach diesem Spiel. Jeden Morgen neue 10, 12 neue Nachrichten bei WhatsApp gehabt. Und ich bin grundsätzlich ein Mensch, der es nicht mag, Mitleid zu bekommen. Und irgendwann habe ich dann für mich entschieden, es hat aber eine ganze Zeit gedauert, die Dinge wieder selbst in die Hand zu nehmen und das versucht hinter mir zu lassen. Aber es war unfassbar. Ich kann mich an nichts in diesem Geschäft in den letzten 12, 13 Jahren erinnern, was mich so dermaßen zerrissen hat. Und ich glaube, da ging es vielen anderen ähnlich. Und trotzdem steht am Ende eine unfassbar gute Saison auch. Und das ist so ein bisschen das, was extrem schade ist, dass sich alles jetzt nur noch auf dieses Rückspiel reduziert, weil was diese Mannschaft, diese Gruppe, der Verein der ganzen Saison über geleistet hat, das ist halt auch das, was steht. Wir haben unfassbar viele Punkte gesammelt, wir haben die meisten Tore geschossen, wir haben im Halbfinale des DFB-Pokals. Ich finde, wir standen als Gruppe auch die ganze Saison über für richtig was. Und das ist leider das, was jetzt nicht mehr da steht, sondern diese Relegation. Das ist total schade. Und trotzdem geht es irgendwann darum, den Schalter umzulegen. Ich habe in meiner Karriere immer wieder ankämpfen müssen, in dem Fall gegen Verletzungen und musste irgendwie rauskommen aus Löchern. Das ist mir immer recht gut gelungen und irgendwann habe ich für mich entschieden, jetzt geht's nach vorne. Für mich dann, wie ich es gerade angesprochen habe, eine Taste gedrückt und versucht nach vorne zu schauen. Und trotzdem holt einen das natürlich auch immer wieder mal ein, das ist ganz klar. Aber es wird weicher, es wird schwächer, klar. Und jetzt geht, glaube ich, darum, das, was die beiden angesprochen haben, ne? Dass man nach vorne schaut, dass man das beeinflusst, was man auch beeinflussen kann. Und das ist die aktuelle Leistung. Und da sind wir gut aus den Startlöchern gekommen. Und ich finde, dass das nicht selbstverständlich ist nach dem Erlebnis.
Ist es sicher nicht. Jetzt machen wir auch einen fetten Haken dahinter und kommen auch langsam zum Schluss. Aber ein Thema müssen wir noch ansprechen. Es gibt ja eine neue Regelung im Umgang mit dem Schiedsrichter. Bei der EM wurde die im Grunde eingeführt und dann jetzt eben auch übernommen in der Bundesliga, zweite Liga. Ich finde es persönlich großartig, also ich fand es schon bei der EM großartig, nämlich, dass man eben ja nicht mehr diese Rudelbildung hat beim Schiedsrichter, dass jeder meint, seinen Senf dazu beizugeben. Also im Grunde etwas, was so eine Unart gewesen ist, was in anderen Sportarten in dem Fall ist, das auch nicht so gab. Wie habt ihr das denn bis jetzt so erlebt? In dem Fall ja du eigentlich, André, weil du ja Kapitän jetzt gewesen bist. Wie hast du das erlebt, diese neue Form des Umgangs mit dem Schiedsrichter?
Überhaupt nicht anders wie sonst. Also klar, wir haben ein, zwei gelbe Karten gesammelt von Spielern. Misak, Felix, glaube ich, jetzt auch.
Drei haben wir schon
gesammelt. Freut sich der Kassenwart. Genau.
Also für dich eine super Regeländerung, ja?
Ja, bring Geld in die Kasse.
Für mich ändert sich nichts, weil die Kommunikation mit dem Schiedsrichter nach wie vor da ist. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Gestik und so, dass man da nicht so aggressiv ist, weil das auch immer direkt gelb ist, auch wenn man der Captain ist. Für mich läuft es ganz normal weiter. Also ich spüre keine große Änderung. Das ist wahrscheinlich eher für die Spieler, die dann nicht Captain sind. Ich finde aber auch da, wenn ich die gelben Karten von uns sehe, ist dann schon überzogen teilweise. Also es wird wahrscheinlich schon mehr irgendwie fünfte Gelbe geben diese Saison bei uns. Irgendwie Jungs, die eine fünfte Gelbe bekommen haben als sonst. Weil es ist ein Sport, der emotional ist. So. Und wenn es 1-0 steht gegen Hannover oder es steht irgendwo 0-0 und es ist eine vermeintliche Fehlentscheidung, dann muss man dem Spieler das auch mal gestatten. Alles auf respektvolle Art und Weise. Von daher finde ich auch okay, dass man die Regelung macht, aber hier und da fehlt mir dann schon ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das ist meine Wahrnehmung.
Jetzt darfst du ja sogar noch mit dem Schiedsrichter reden. Cello, du zum Beispiel bist ja nur auch einer, der auf dem Feld eben Verantwortung übernimmt und auch mal mit dem Schiedsrichter spricht. Ist es für dich schwerer jetzt, dich da so zurückzunehmen?
Eigentlich nehme ich mich nicht zurück, weil ich spreche trotzdem mit dem Schiedsrichter, aber in einer anderen Art und Weise. Also vorher bist du halt mal vielleicht ein bisschen emotionaler rangegangen, hast vielleicht mal angeschrien, hast vielleicht mal ein bisschen die Arme gehoben dabei und sowas. Und jetzt gehe ich auf ihn zu und rede ganz normal mit denen und dann kommt natürlich auch das Gespräch zurück. Das heißt natürlich nicht, dass wenn man kein Kapitän ist, dass man zum Schiedsrichter gibt, den was fragt und der den die gelbe Karte gibt, sondern...
Es geht, glaube ich, viel um die Außenwirkung auch.
Genau, einfach, ne? Also klar, wenn du 15 Meter Sprint zum Schiedsrichter machst, die Arme in die Luft schmeißt, dass du dann halt gelb kriegst, ist ja auch, finde ich, völlig okay. Aber trotzdem ist auch ein normaler Austausch mit dem Schiedsrichter da. Du kannst ihn Sachen fragen, wenn es halt mal der Ball im Aus ist oder sowas. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass es alles gelb sofort gelb gibt. Deswegen so die Regel finde ich auch an sich ganz gut, dass du da, dass das so ein bisschen unterbunden wird, weil es ja teilweise echt auch zu viel war. Glaube ich, auch wie schon gesagt hat, manchmal hätte es auch gereicht, wenn es dann keine gelbe Karte ist. Aber ich glaube, da sind sie ja vor allem am Anfang ja sehr bemüht, das sehr streng durchzuziehen, dass man vielleicht am Ende es ein bisschen lockerer machen kann.
War das ein Thema bei euch, sag ich mal, vor dem ersten Spieltag, dass ihr nochmal die anderen Spieler darauf hingewiesen habt? Jungs, denkt dran, Bisschen Piano?
Nee, wir haben eine Schulung bekommen, wie jedes Jahr, die aber völliger Quatsch ist, weil ist ja dann oft auch Handspielthema und da ändert sich ja, also kommt ja eh keine klare Linie rein, also ich bin kein Freund von diesen Schulungen. Aber ja, darauf wurden wir hingewiesen, weiß jeder Bescheid auch, wurde dann kurz thematisiert und trotzdem hat es zwei, drei Jungs schon erwischt jetzt, was man ihnen aber gar nicht übel nehmen kann, weil ich finde, wir müssen auch immer aufpassen bei allen Regeln, dass wir diesen emotionalen Sport nicht die Emotionen nehmen. So, ne? Also wie oft jetzt irgendwie ein Trainer eine gelbe Karte bekommen hat, weil er am Rand und so, es gehört doch dazu, meines Erachtens. Es muss respektvoll sein und ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass einer von uns respektlos dem Schiedsrichter gegenüber war. Von daher grundsätzlich okay, aber man muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel Emotionen nimmt.
Flo, sollten Marcel und André mal nicht auf dem Platz stehen, bist du ja Kapitän. Aber vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, es ist nicht so, dass du dann immer übers Feld rennen musst und das regeln musst mit dem Schiedsrichter, sondern dann wird ein anderer Spieler ernannt sozusagen auf dem Feld, der das dann erledigt. Ne?
Ja, also für mich ändert sich nichts. Ich darf nie mit dem Schiedsrichter reden. Ist mir auch eigentlich egal, habe ich davor auch nicht gemacht. Letztes Jahr hatte ich ja, glaube ich, auch 20 Mal die Binde am Arm. Ich brauche das nicht und ich will das auch gar nicht. Ich will lieber den Fokus aufs Spiel beibehalten und letztendlich sollen die Jungs das dann machen oder der ernannt wird. Für mich ändert sich nichts und meiner Meinung nach bringt es eh nichts, mit ihm zu diskutieren, weil sie haben ihre Linie, die ziehen sie ja durch, auch wenn sie es dann, wenn wir anderer Meinung sind und deswegen, ja, ich habe davon am wenigsten was.
Gut, kommen wir schon zur abschließenden Frage. Was macht für euch einen guten Kapitän aus in der heutigen Zeit? Das ist wahrscheinlich anders als noch vor 20 Jahren, als ich selber sozusagen so langsam in Richtung Profibereich kam. Entschuldigung, 20 Jahre ist vielleicht zu lang gesagt, vor 10 Jahren bei einigen von euch. Was macht das aus?
Ich meine, ich bin jetzt 31, als ich vor 13, 14 Jahren so das erste Mal oben mittrainiert habe, war es so ein bisschen One-Man-Show von einem Kapitän, fand ich. Und jetzt ist es, glaube ich, wichtig, dass der Kapitän auch einsieht, dass es auf mehrere Schultern verteilt wird. Das ist meine Einstellung zu dem Ganzen und glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man da nicht egoistisch ist, sondern ein Teamplayer, obwohl man der Captain ist und das auf mehrere Schultern verteilt. Und ich glaube, dass das auch der Schlüssel ist, warum wir seit Jahren eigentlich eine sehr, sehr funktionierende Gruppe haben, wo sich jeder wohlfühlt, die auch mal sehr kritisch zueinander ist, weil das dazugehört. Kritik muss immer erlaubt sein. Aber trotzdem eine sehr, sehr angenehme Gruppe haben, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, um erfolgreich zu sein als gesamte Mannschaft.
Wollt ihr euch anschließen?
Ja, ich finde, man muss authentisch sein. Also das kann man vielleicht noch ergänzen. Weil es bringt jetzt nichts, wenn ich mich jetzt da hinstelle in der Halbzeit und mich in die Mitte stelle und alle anbrülle und sage, was die für einen Scheiß machen, weil das bin nicht ich. Und du musst den eigenen Führungsstil doch irgendwo haben und den dann irgendwo auch durchsetzen, dass dir die Leute glauben, was du sagst. Weil wenn du irgendwie einen Käse erzählst, da verlierst du die ja mit, die anderen. Und deswegen muss es da auch schon so rüberkommen, dass es auch zu dir selber passt.
Ja. Nein, ich würde es ein bisschen, also wie es André ja schon gesagt hat, es sind ja mehrere Schultern. Ich würde es, was macht Kapitäne, also mehr wie jetzt uns drei. Letztendlich geht es darum, den Jungs ein gutes Gefühl zu geben, den Druck rauszunehmen, die Sachen drumherum zu regeln. Wie mit den neuen Spielern eine kleine Wohlfühloase zu schaffen, dass die Jungs sich auf den Fußball konzentrieren können und am Ende authentisch bleiben und vorangehen, Gas geben.
Ich hoffe, ihr hattet ja auch eine kleine Wohlfühloase in unserem Gespräch, das nämlich jetzt beendet. Dankeschön, dass ihr die Zeit hattet dafür. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.